Radio Igel. Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSDBK Plus der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSDBK Plus zu hören. In dieser Folge mit dem Titel Vorzeitiges Einschulen oder Überspringen, wie geht das? Informationen und Erfahrungen zu Maßnahmen der schulischen Akzeleration wird uns Schulpsychologin Magister Tatjana Spörk Einblicke in diese Thematik gewähren. Magister Tatjana Spörk ist als Psychologin an der Schulpsychologischen Beratungsstelle des Steirischen Zentralraums der Bildungsdirektion Steiermark tätig. Sie wird uns heute Einblicke gewähren, welche Rolle das Thema Begabungs- und Begabtenförderung im Bereich der Schulpsychologie spielt und vor allem ihre wertvollen Erfahrungen im Bereich der schulischen Akzeleration teilen. Konkret wird uns Magister Tatjana Spörk Einblicke in die Praxis des vorzeitigen Einschulens, des Überspringens von Schulstufen und des Wechsels zwischen Schulstufen geben. Da wir bereits in sehr gutem beruflichen Kontakt stehen, bleiben wir natürlich auch in diesem Podcast beim kollegialen Du. Liebe Tatjana, ich heiße dich herzlich im Radio Igel-Studio der Pädagogischen Hochschule Steiermark willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die Schulpsychologische Beratungsstelle deckt ja zahlreiche Themen ab. Für welche Aufgaben ist denn die Schulpsychologie im Kontext Begabungs- und Begabtenförderung zuständig?
Ja, also der Schulpsychologische Dienst ist ja ein gesetzlich verankerter Dienst im Schulwesen und die Hauptaufgabe ist die Beratung von allen im Schulsystem tätigen und handelnden Personen, das heißt Beratung von Schülerinnen, Lehrerinnen, Eltern als auch Schulleitungen und das große Themengebiet ist das Lernen. Und in diesem Zusammenhang beraten wir nicht nur bei Lernproblematiken oder Schwierigkeiten, sondern auch natürlich, wenn es um Begabungs- und Begabtenförderung geht.
Mit welchen typischen Punkten tritt man da an euch heran?
Also es ist abhängig davon, wer sich an uns meldet. Also es können sich sowohl Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen an uns wenden. Da besteht oft der Wunsch nach einer, also bei fraglichen, vorzeitigen Einstufungen oder im Zweifel sozusagen nach einer Diagnostik und Einschätzung unsererseits, wenn es um diese Themen der vorzeitigen Einschulung zum Beispiel geht. Eltern melden sich eher bei uns, wenn sie nicht zufrieden sind, wie welche Maßnahmen an der Schule angeboten oder durchgeführt werden, wenn sie das Gefühl haben, ihre Kinder sind nicht optimal abgeholt.
Man hört immer wieder, dass von schulpsychologischer Seite auch eine Klärung der IQ-Werte möglich ist. Ist das auch eine Frage, die an euch herangetragen wird?
Also die Grundlage der psychologischen Beratung ist immer auch eine Diagnostik, vor allem in diesen Fragestellungen. Das heißt, wenn Fragen zu uns kommen, ob ein Kind vorzeitig eingeschult werden soll oder eine Klassenstufe überspringen soll, wird immer eine Diagnostik gemacht, um diese Fragen zu klären.
Wenn Eltern sich an euch wenden, ist dann oft irgendwie ja doch eine gewisse Problematik im Hintergrund. Fällt dir da ein typisches Beispiel an im Kontext Begabung, Hochbegabung?
Wenn ich so zurückdenke, die letzten Jahre, das Hauptthema war immer, dass Kinder oder Jugendliche sich ausgebremst fühlen, sich nicht gesehen werden in ihren Talenten und Begabungen, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht in ihrem Tempo lernen und es schwindet dann oft auch die Motivation für Schule. Also bis zum schlimmsten Fall, dass oft Jugendliche in der Oberstufe gar kein Interesse mehr am Schulbesuch haben, sondern sich eher selbst in den Themen widmen möchten, an denen sie interessiert sind.
Du hast jetzt bereits erwähnt, dass eben gerade auch beim vorzeitigen Einschulen, also das ist jetzt eine Maßnahme der Akzeleration, die Personen aus dem schulischen Kontext, wie eben Schulleiter, Schulleiterinnen, aber durchaus auch Eltern an euch wenden. Welche verschiedenen Formen der Akzeleration gibt es denn und was bedeutet denn dieser Begriff?
Ja, also Akzeleration umfasst alles, was sozusagen ein Beschleunigen der Bildungskarriere umfasst oder das heißt, dass Schülerinnen und Schüler schneller durch die Schullaufbahn bis zur Matura zum Beispiel gelangen oder schon Teile auch universitären Inhalts besuchen können, zum Beispiel während sie die Schule besuchen, also ein zügigeres Voranschreiten und auch also ein nicht ihrem Alter entsprechenden Lehrinhalten sozusagen teilnehmen zu können. Und dafür gibt es eben die vorzeitige Einschulung, der Wechsel der Schulstufe, das Überspringen von Schulstufen und auch finde ich, kann man da hinzuzählen, der Besuch der Universität während der Schulzeit, weil diese universitären Inhalte dann auch angerechnet werden nach der Matura.
Und du hast bereits erwähnt, dass gerade beim vorzeitigen Einschulen oft eben auf die Beratung eurer schulpsychologischen Beratungsstelle zurückgegriffen wird. Wie sieht denn das jetzt beim Wechsel der zwischen Schulstufen oder auch beim Überspringen von Schulstufen aus? Wie häufig werdet ihr da hinzugeholt und was sind da auch die Fragen, die an euch herangetragen werden?
Also ich denke, wir wissen ja nicht, wie oft das tatsächlich vorkommt. Es gibt ja leider keine Zahlen, auf die wir zurückgreifen können, leicht zurückgreifen können. Aber diejenigen, die sich an uns wenden, da besteht irgendeine Art von Zweifel oder die Schulleitungen möchten sich absichern. Also ich glaube, dass ein Wechsel der Schulstufen und ein Überspringen sehr oft ohne uns gemacht wird, was auch so vorgesehen ist. Also es ist eine Entscheidung der Schule, Konferenzbeschluss. Im Zweifel raten Schulleitungen den Eltern oder fordern eine Meinung der Schulpsychologie ein, ein Gutachten der Schulpsychologie ein.
Was ist denn da so ein typischer Ausgangspunkt, warum eben Schulleiter, Schulleiterinnen, wenn es ums Überspringen geht, eben sich an euch wenden?
Ich glaube, da gibt es sehr viel Vorsicht, weil das irgendwie auch so ein, mir kommt vor, da sind sie sehr vorsichtig. Beim Einschulen, beim Vorzeitigen ist es oft einfacher für sie als beim Überspringen. Das scheint irgendwie für sie ein größeres Risiko zu sein. Was ist, wenn das dann sozial-emotional nicht funktioniert mit der Integration in die neue Klasse? Oft haben sie auch das Gefühl, das ist nur der Wunsch der Eltern. Also es gibt da auch oft sehr Vorurteile und sehr große Sorgen der Schulleitungen, weil wenn das einmal vollzogen ist sozusagen, sollte es auch funktionieren und da wollen sie sich einfach absichern.
Und wenn wir jetzt so auf dieses vorzeitige Einschulen als eine Maßnahme der Akzeleration blicken, findet man auf der Homepage des Bundesministeriums, des BMBWF, folgenden Eintrag in etwa: Wenn ein Kind sein sechstes Lebensjahr bis zum 31. August eines Jahres beendet, so ist es mit 1. September des Jahres schulpflichtig. Ja, wer jetzt eben am 1. September geboren ist, beginnt seine Schulpflicht mit diesem Tag. Aber wenn Kinder zwischen dem 1. September und 1. März des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden, können sie eben um so eine vorzeitige Aufnahme ansuchen. Und man kann das Kind jetzt aufnehmen, wenn anzunehmen ist, dass eben es ohne Überforderung dem Unterricht folgen können wird. Das sind jetzt mal in etwa die Bestimmungen. Ja? Wie läuft es jetzt deiner Erfahrung nach konkret ab? Ja? Du kennst ja diese Fälle aus eurer Praxis. Das sind jetzt mal die Bestimmungen. Wie kann man sich das vorstellen in der schulischen Praxis?
Also meine Erfahrungen sind, ich betreue Schulen zum Beispiel in Graz-Umgebung und Graz. Die Graz-Umgebung-Schulen greifen fast immer auf unsere Begutachtung zurück, also entscheiden ungern alleine. Und da wird auch, wenn das Kind am 1. September geboren ist oder am 2., wo man sagt, das ist jetzt eigentlich, da geht es um einen Tag, möchten auch immer eine zweite Meinung einholen. Entscheiden könnten sie während der Schuleinschreibung, die Eltern beantragen das sozusagen, dass ihr Kind vorzeitig aufgenommen wird. Schulleitungen könnten die Schulreife feststellen und das Kind auch aufnehmen vorzeitig. Meiner Erfahrung nach wollen sie sich immer ein bisschen eine zweite Meinung einholen, absichern. Das heißt, die Eltern melden sich dann bei uns, sagen, die Schulleitung hat gebeten um eine schulpsychologische Begutachtung, ob mein Kind schon die Schule besuchen kann, ob es schulreif ist. Entwicklungsstand, sagen wir, zum Schuleingang.
Was sind denn da so für zeitliche Punkte wesentlich? Das ist vielleicht auch für Eltern interessant oder auch durchaus für Lehrpersonen interessant, wenn man so das Schuljahr ansieht, wann findet da in etwa welche Maßnahme dann statt?
Also diese ganzen rechtlichen und organisatorischen Fragen, die sind sehr gut abgedeckt. Es gibt eine Broschüre vom ÖZBF, also wo auch diese ganzen Akzelerationsmaßnahmen im Rechtsrahmen auch beschrieben sind, mit Fristen, mit Einspruchmöglichkeiten. Auf das gehe ich jetzt gar nicht so näher drauf ein. Auf jeden Fall ist es so, wenn Eltern ihr Kind vorzeitig einschulen lassen möchten, muss es eben bis zum 1. März, sechs Jahre alt werden, sonst geht es gar nicht, also wenn es später geboren ist. Und müssen dann im Jahr davor sozusagen zur Schuleinschreibung gehen und das bei ihrer Sprengelschule oder Volksschule, die das Kind besuchen soll, das Kind einschreiben, zur Schuleinschreibung anmelden und die Schulleitung prüft dann, die Schulreife und ob sie das Kind vorzeitig aufnehmen möchte. Und im Zweifel, also wir machen diese Begutachtungen immer erst im Mai, Juni. Das heißt, wir warten dann noch ab, weil sich in 2-3 Monaten sehr viel entwickeln kann und wir nicht schon beim Zeitpunkt der Schuleinschreibung im Februar oder März schon sagen können, wo das Kind im September stehen wird. Das heißt, wir begutachten dann eher am Ende des Schuljahres, also so Mai, Juni auch, geben dann unsere Begutachtungsergebnisse bekannt und die Schulleitung entscheidet dann definitiv über die Aufnahme oder nicht.
Mhm. Und wenn jetzt Eltern mit Schülern und Schülerinnen zu dieser Begutachtung und auch damit verbundenen Beratung, so wie ich es verstanden habe, zu euch kommen, ja, was erwartet sie dann?
Ja, also es wird immer der kognitive Entwicklungsstand erhoben. Also und auch ein bisschen geschaut, ob das Kind schon genug Durchhaltevermögen zeigt, Ausdauer, Motivation für Schule. Also auch diese sozial-emotionale Reife ist ganz wichtig. Also es ist eigentlich so, wir schauen auch, dass wir ungefähr 1,5 bis 2 Stunden diese Testung und Beratung machen, um zu schauen, wie das Kind auch durchhalten kann.
Und was sind jetzt typische Merkmale eines Kindes, das eben hier ja, verfrüht eigentlich die Schule besuchen möchte, bei dem das dann auch erfolgreich läuft? Ja, also welche Merkmale sind deiner Meinung nach jetzt gute Prädiktoren, dass das klappt?
Eine gute Intelligenz, also idealerweise auch überdurchschnittliche Intelligenz. Das Motivation und Ausdauer und Durchhaltevermögen. Und dass das Kind, dass alle Beteiligten auch positiv dem gegenüber eingestellt sind. Und eigentlich sagen wir, vorzeitig sollte auf jeden Fall eingeschult werden, wenn dadurch dann das Kind gut abgeholt werden kann. Wenn es regulär eingeschult werden würde, wäre es unter Umständen unterfordert in der ersten Klasse ein Jahr später. Und also um dem also vorzubeugen, dass es dann zu Langeweile unter Forderung kommt. Ja, sprachlich, also meistens ist es so, dass die Kinder sprachlich sehr gut sind. Viele können natürlich auch schon rechnen und lesen. Also ich hatte schon Schüler, die haben mir bei dieser Überprüfung, ob Schulreife besteht, Bücher vorgelesen. Also und konnten schreiben und rechnen im 100er-Raum auch mal und Prozent. Also da denke ich mir, das ist auf jeden Fall dann einzuschulen. Weil und wenn das Kind im Kindergarten nicht mehr optimal gefördert werden kann, wenn diese Angebote dann den Kindergartenrahmen auch übersteigen, dann sollte ein Kind, denke ich, in die Schule kommen, vorzeitig.
Ja, das interessiert mich jetzt natürlich auch. Was sind denn eben so Punkte, auf die ich als Lehrperson, als Elternteil achten kann, die mich darauf aufmerksam machen, ach, ich sollte es andenken, ob das nicht eine passende Maßnahme wäre.
Also Kinder, die im Kindergarten sind, und das sollten sie ja, oder sind ja die meisten in dem Alter, werden von den Kindergartenpädagogen, die treten dann an die Eltern heran und sagen, ihr kommt das vor, das Kind ist schon reifer als andere, ist schon sehr interessiert an diesen Lesen, Schreiben, Rechnen, ist ein schneller Denker oder ein guter Denker. Also oft kommt es aus dem Kindergarten, diese Anregungen. Und Eltern sagen mir auch, von Kleinkindalter an haben sie das Gefühl, dass ihr Kind ein sehr guter Denker ist, sehr interessiert, wissbegierig.
Ja. Also man könnte auch sagen, einfach den anderen Kindern in der Reifung voraus. Ja, im Wissen voraus, hat ungewöhnliche Interessen im Vergleich zu den Kindern der Altersgruppe. Mhm. Und das sind so Marker. Aber man muss nicht unbedingt jetzt lesen können.
Nein, auf keinen Fall.
Das heißt, das ist häufig der Fall, aber es muss nicht sein.
Weil es ist natürlich dann die Gefahr, dass das Kind sich trotzdem in der ersten Schulstufe langweilt. Weil wenn es schon so gut lesen kann und so gut rechnen und schreiben, dann ist es natürlich auch den regulär eingeschulten Kindern voraus. Und auch dann muss man anreichern. Also das ist ja nicht durch die vorzeitige Einschulung alles behoben. Also eben Kinder, die schon sehr weit voraus sind, müssen auch dann in der ersten Schulstufe schon gut abgeholt werden und ihren Niveau oder Level entsprechend auch unterrichtet werden.
Was ist deiner Meinung nach da jetzt eine gute Maßnahme in einer ersten Stufe, wenn ein Kind mit schon so viel Vorwissen, Kompetenzen kommt?
Mhm. Ja, also einerseits immer auch schon ab der ersten Klasse, denke ich, so etwas wie ein persönliches Lernprojekt, also dass man mit dem Kind ausmacht, wenn andere zum Beispiel die Buchstabenerarbeitung machen und das Kind kann schon sehr gut schreiben, dass es in dieser Zeit an einem eigenen Projekt arbeitet. Manche Kinder haben so Wissensgebiete, die sie sehr interessieren, da könnten sie ein Portfolio erstellen oder ein kleines Referat, das sie am Ende des Jahres den anderen dann präsentieren zum Beispiel.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, ja, dass es einfach nicht mit der Akzeleration abgetan ist. Ja. Wir haben vorhin schon gehört von dir, Wechsel von Schulstufen. Was ist das konkret und wie unterscheidet sich das jetzt auch vom Überspringen?
Also der Wechsel der Schulstufe ist eine Maßnahme, die in der ersten, zweiten und dritten Schulstufe erfolgen kann. Also man spricht nicht mehr von Klassenwiederholungen oder von Überspringen in dieser Zeit, sondern dass zu jedem Zeitpunkt im Schuljahr ein Wechsel der Schulstufe erfolgen kann. Das ist ein sehr nieder- oder unbürokratischer Vorgang. Auf Anfragen der Eltern meistens erfolgt das im Einvernehmen mit der Schule. Das ist auch nur ein Konferenzbeschluss, dass man den Wechsel der Schulstufe vollzieht. Also das kann sein, dass ein Kind, das in der zweiten Schulstufe ist, einen Wechsel in die erste Schulstufe macht oder eben auch ein Kind, das in der ersten Schulstufe ist, einen Wechsel in die zweiten. Unterm Jahr jederzeit möglich.
Und was ist jetzt der Unterschied dem Überspringen?
Das Überspringen ist erst dann möglich, wenn der Wechsel nicht mehr geht. Das heißt, ab der vierten Schulstufe könnte es dann einen Wechsel, also das Überspringen, es ist zum Beispiel möglich, nach Ende der dritten Schulstufe direkt in die fünfte Schulstufe zu wechseln. Da überspringe ich ein ganzes Schuljahr und das muss man dann schon am Ende der dritten oder im Laufe der dritten Klasse beantragen, damit es dann ab dem Herbst sozusagen ein Einstieg in die übernächste Schulstufe erfolgen kann. Oder zum Beispiel am Ende der vierten Volksschule in die zweite Gymnasium zum Beispiel und jederzeit auch in einer AHS in die nächste Schulstufe, also dass überhaupt eine ganze Schulstufe übersprungen wird oder ausgelassen wird.
Und wie oft ist es möglich, quasi über eine Schulstufe hin zu springen, also eine Schulstufe zu überspringen?
Also maximal dreimal. Also es ist möglich, in der Volksschule eine Schulstufe zu überspringen, in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2.
Also dreimal.
Drei Jahre kann man sich maximal ersparen in Österreich.
Mhm. Ja, das sind einmal ganz spannende Grundlagen. Wie ist da jetzt wieder deine Erfahrung, wenn es darum geht, dass man jetzt wirklich eine Schulstufe nicht absolviert und dann eben in die nächste wechselt oder überspringt, je nach Stufe ist das ja eben unterschiedlich bezeichnet. Wann klappt das gut und wann ist vielleicht auch davon abzuraten?
Mhm. Ja, also am Anfang der Volksschule, wenn ich mir jetzt so zurückerinnere an meine Fälle, die ich begleitet habe, hat das meistens sehr gut funktioniert. Also so in der ersten, zweiten Schulstufe, risikoloser natürlich in Mehrstufenklassen, weil ich auch das Klassensetting nicht verlassen muss. Ich kann meine Schulfreunde behalten und werde einfach nach einer anderen Schulstufe unterrichtet. Das ist in mehrstufigen oder Familienklassen sehr gut möglich. Sonst ist natürlich das negative Faktor, sage ich mal, vom Überspringen, dass ich meine Klasse verlassen muss und in eine neue Klasse einsteige. Und das noch unterm Jahr. Das heißt, beim Wechsel der Schulstufe komme ich in eine oft schon bestehende Klassengemeinschaft und das ist natürlich auch ein Risiko. Und darum raten wir auch immer in unseren Beratungen, dass es eine Schnupperphase gibt, dass man das ausprobiert. Das ist ja alles möglich innerhalb einer Schule, zum Beispiel einer Volksschule, einmal mehrere Wochen ausprobieren in der neuen Klasse, die angedacht wird, wie es dem Kind damit geht, mit älteren Kindern zusammen zu sein, mit einem schwierigeren Schulstoff, wie es zurechtkommt, wie sich es auch integrieren kann und erst dann die Entscheidung zu treffen, unabhängig von unseren Begutachtungen. Also auch wenn ein Kind sehr intelligent und weit voraus ist, ist nicht immer die Empfehlung zu überspringen. Weil oft sagen Kinder, ich möchte meine Freunde nicht verlassen, ich möchte kein ganzes Jahr nachholen oder nachlernen. Das ist auch immer eine persönliche Entscheidung und das sollte auch immer mit dem Kind getroffen werden. Und der abgebende Lehrer und der aufnehmende Lehrer und auch die Eltern und das Kind sollten eigentlich einer Meinung sein.
Mhm.
Dann klappt es gut aus unserer Erfahrung.
Mhm. Und wenn der Wechsel da eben in den ersten drei Schulstufen erfolgt, ist das ja auch wieder leicht rückgängig zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Beim Überspringen ist es etwas anders, oder?
Ja, da verweise ich jetzt. Ich hatte das aber auch noch nie, muss ich ehrlich sagen, weil das im Vorfeld immer sehr, sehr gut abgeklärt wird. Also beim Wechsel der Schulstufe ist jederzeit natürlich ein Rückwechsel möglich. Trotzdem heißt das halt dann auch wieder in die Klasse zurückzukommen, die ich verlassen habe. Und das ist oft für die Kinder schon auch ein bisschen schambesetzt und auch ein Misserfolgserlebnis eigentlich. Darum eher sehr viel investieren vor der Entscheidung, damit das eben gar nicht mehr rückgängig gemacht werden muss. Die vorzeitige Aufnahme ist übrigens auch rückgängig zu machen. Das habe ich nicht erwähnt. Also auch wenn ein Kind vorzeitig in die Volksschule kommt, kann es bis Dezember des Jahres auch wieder zurück in den Kindergarten zum Beispiel oder in den Vorschullehrplan. Aber auch das ist ja nicht unbedingt was, was man dem Kind wünscht. Drum vorher gut abklären.
Es ist ja so, dass wenn man jetzt natürlich eine Schulstufe überspringt, in verschiedensten Begabungsdimensionen eigentlich ja besonders reif sein sollte, also wirklich jetzt mehr wissen sollte, kognitiv eigentlich eine höhere Leistungsfähigkeit haben sollte, als es jetzt im Durchschnitt der jeweiligen Altersgruppe ist. Was ist noch jetzt außer einer allgemeinen hohen kognitiven Leistungsfähigkeit eine Voraussetzung, dass eben dieses Überspringen klappt?
Ja, also auf jeden Fall eine gute Leistungsmotivation, weil ich muss natürlich mehr machen als andere. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich im Gymnasium eine Klasse überspringe, dann muss ich in den Sprachen oder auch in Mathematik zum Beispiel ein ganzes Schuljahr eigentlich mir selbst aneignen, vielleicht über den Sommer eben ein ganzes Schuljahr nachholen. Also es bedeutet schon auch viel mehr Aufwand. Und es ist so, dass mir oft Schüler sagen, ich mache das nicht, weil ich genieße meine Freizeit und ich komme locker durch die Schule. Ich muss gar nichts für Schule machen und habe ganz viel Zeit für meine Hobbys oder für mein, weiß nicht, einer hat mir mal gesagt, für meine Band. Ich mache gerne Musik und ich würde nie im Leben eine Schulstufe überspringen. Also es ist eine sehr persönliche Entscheidung, aber man muss, denke ich, sehr, sehr ja, konsequent sein und auch bereit sein, viel mehr zu leisten als andere.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, ab und an entscheiden sich Schüler und Schülerinnen, die es ja durchziehen könnten, auch dagegen. Mir gegenüber äußern Lehrpersonen da sehr oft die Sorge, dass die sozioemotionale Entwicklung jetzt sozusagen nicht mit der kognitiven Entwicklung standhalten kann und dass irgendwie es dann zu Schwierigkeiten aufgrund dessen kommen könnte in der neuen Klasse. Was sind da deine Erfahrungen? Stimmt es weniger?
Also wissenschaftlich gesehen, es gibt ja Studien dazu, ist das eigentlich nicht belegt, sondern es ist eher belegt, dass das Überspringen eine sehr erfolgreiche Maßnahme ist und den Kindern und Jugendlichen auch sehr gut tut. Und in meiner Erfahrung, es gibt schon Jugendliche, die sich in der Herkunftsklasse als auch in der neuen Klasse nicht gut einfühlen und einfügen können, weil sie sagen, auch dieser Klasse bin ich ja von meinem Wissen und von meinen Interessen hoch überlegen und fühlen sich auch dort nicht gut. Das gibt's schon. Und die Klasse, die die Kinder oder Jugendlichen aufnimmt, sagt, die ist noch so jung und mit der kann man nichts anfangen. Also es gibt da natürlich nicht immer optimale Passung. Aber das ist für mich auch kein Grund, dass mein Kind nicht springen lässt, weil Kinder in der dauernden Unterforderung zu belassen, ist sehr demotivierend für die betreffenden Personen. Und auch wenn sie dann nicht so gut integriert sind in einer neuen Klasse, fühlen sie sich oft trotzdem wohler, weil sie einfach weil die wollen ja eigentlich eh nur lernen und Wissen aufsaugen und sind oft gar nicht so traurig, wenn sie mit den anderen nicht so viel Kontakt haben. Also es würde ich sagen, ist nicht unbedingt der Faktor, der dagegen spricht, zu überspringen.
Mhm. Du kennst ja wirklich viele Schüler und Schülerinnen, die jetzt das gewagt haben. Ja? Vielleicht hast du für uns ein Beispiel von einem Schüler, einer Schülerin, die jetzt am Ende der Schulzeit dann gesagt hat, ja, das war eine gute Entscheidung und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, also eigentlich alle. Also ich habe eigentlich nie die Rückmeldung bekommen, das war ein Fehler. Und ja, mir sind schon mehrere. Also ich habe einen Schüler immer noch im Kopf, der hat mich sehr beeindruckt. Also der hatte so schon eine Schulunlust entwickelt, so in der 9. Schulstufe. Der hat gesagt, ich halte Schule nicht mehr aus, ich gehe dort nicht hin. Das, was ich dort den ganzen Tag machen muss, das ist für mich eine Qual. Ich kann mich nicht meinen Interessen in meinem Tempo entwickeln. Und da haben wir so viel investieren müssen, dass der überhaupt im Schulsystem bleibt, weil der wäre tatsächlich ausgeschieden sozusagen. Das wäre ein Abbrecher gewesen, weil es in dem Alter auch keine Möglichkeit gegeben hätte, dass der überhaupt also die Schullaufbahn weitermacht. Er wollte ein Freilerner sein, ein Selbstlerner. Und das ist aber in unserem Schulsystem nicht möglich. Ich kann mich sehr gut an den erinnern. Der war unglaublich intelligent, also sehr, sehr hochintelligent und der hatte auch sehr gute Begabungen und ich habe dann nur, mit dem habe ich heute zum Teil noch Kontakt, der ist jetzt glaube ich sicher schon 22, aber der ruft mich immer wieder an und sagt, wissen Sie, wie ich zu einem Stipendium an irgendeiner amerikanischen Universität kommen kann, weil ich möchte, inzwischen studiert er glaube ich irgendein Navi-Fach in München. und hat auch ein Poetry Slam hat er mir mal geschickt. Da steht er auf einer Bühne irgendwo in einer Bezirkshauptstadt und macht da irgendeinen Poetry Slam zu Physik und Weltall. Also der ist mir sehr in Erinnerung geblieben und der war auch Schulsprecher. Der hat sich auch für so gesellschaftspolitische Themen sehr interessiert. Also der hat so viele Merkmale gezeigt von so einem, wie man sich auch so hochbegabt den Jugendlichen auch vorstellt. Und konnte aber mit dem System gar nicht. Also der war todunglücklich und wir haben uns wirklich Sorgen gemacht, dass der alles hinschmeißt. Also das war ein großer Kraftakt, den irgendwie wieder zu erreichen und zu motivieren, die Schule abzuschließen.
Ja, extrem wichtig, wie du sagst, dass dann nicht nur akzelerierende Maßnahmen gesetzt werden, sondern auch andere. Was sind jetzt gerade auch jetzt für Sekundarstufe 1, 2 da aus deiner Sicht sehr erfolgreiche Maßnahmen?
Ja, also man kann vom Drehtürmodell zum Beispiel, dass man wirklich, wenn man schon ein, zwei Jahre weiter ist als der Rest der Klasse, kann man sich vorstellen, auch in eine höhere Stufe zu gehen für gewisse Fächer.
Das Drehtürmodell, ja, okay. Das weiß vielleicht nicht jeder.
Ja, dass sozusagen im Schulhaus oder über Schularten hinweg, also dass man schon Inhalte der nächsthöheren Stufen absolviert. Das geht beim modularen Unterricht sehr gut. Das geht auch gut, wenn Schüler sozusagen, statt dass sie den Unterricht in ihrer Schule besuchen, zum Beispiel eben Vorlesungen auf der Universität besuchen.
Da gibt es ja auch dieses Programm Schüler und Schülerinnen an die Hochschulen. Ja? Werden wir auch mal noch einen Fokus drauf setzen. Da kann man jetzt schon eben Vorlesungen, Seminare an der Universität besuchen.
Das ist auch so ein Beispiel. Ich denke da auch an eine Schülerin, die hat schon während dem Gymnasium Vorlesungen in, ich glaube, es war Physik oder BWL, ich weiß jetzt nicht mehr genau, besucht. Und die hat auch gesagt, auch dort bin ich allen voraus. Also die war sowieso immer, irgendwie hat das Gefühl, sie passt nirgends dazu, weil sie sagt, das, was die Studierenden dort lernen, das ist mir völlig klar. Ich habe ja ganz andere, also viel tief, die wollte viel mehr in die Tiefe gehen und war sogar auf der Universität, hatte sie das Gefühl der Unterforderung und hat dort auch Prüfungen abgelegt mit alles sehr gut. Und als sie dann die Matura hatte, wurden alle diese Prüfungen bis zum ersten Studienabschnitt, denke ich, auch angerechnet.
Du hast jetzt, wir haben mehrfach bereits erwähnt, dass hochbegabte Schüler und Schülerinnen manchmal dieses Gefühl haben, sie passen nicht ganz dazu. Ja? Was ist jetzt für Lehrperson wichtig, wenn sie erkennt, dass das bei einem Schüler, einer Schülerin so aussieht?
Ja, auch zu verstehen, dass das auch ganz normal ist. Also das ist jetzt nichts, dass das ein Sonderling ist oder dass es nicht sozial kompetente Menschen sind. Es wird dann oft so, weil ich glaube, diese Integration in die gleichaltrigen Gruppe ist gar nicht immer möglich, weil die haben eben so besondere Interessen, wollen alles so in die Tiefe gehen. Ja, gute Erfahrungen haben wir gemacht, dass sie dann Orte finden, wo sie mit Gleichdenkenden sich auch auseinandersetzen können, zum Beispiel Club Mensa, das ist gar nicht so, also das ist bei allen diesen Jugendlichen ein großes Thema und sie haben gesagt, dort ist es für mich total lässig, weil dort kann ich mich über Fischen oder über Opernbesuche, also das waren jetzt gar nicht so Lernthemen oder Leistungsthemen, aber einfach mit Schnelldenkern zu treffen und gleiche Interessen zu haben und Leuten, denen es eigentlich gleich geht. Das hilft oft.
Kannst du vielleicht zum Club Mensa ein paar Worte verlieren, wenn du ihn jetzt erwähnst?
Also ich weiß nur, dass die Eintrittskarte ist sozusagen ein IQ von 130, also das sagen wir. Und dann wollen sie auch immer, könnten sie bitte eine Intelligenztestung machen, weil ich brauche den Nachweis, dass ich da irgendwie, also befähigt überhaupt bin, dort einzutreten. Und ja, es gibt auch in Graz eine Gruppe, das weiß ich, also die hat die Schülerin dann auch besucht. Und es werden aber dort durchaus auch Freizeitaktivitäten geteilt, Hobbys. Man trifft sich zum Beispiel am Wochenende und macht etwas gemeinsam.
Das wäre jetzt ja für Lehrpersonen wichtige Information, da diesen Impuls vielleicht
zum Beispiel. Aber das ist jetzt, sagen wir, für den Exzellenzbereich vielleicht interessant. Aber es gibt auch Angebote, begabungsfördernde Angebote, zum Beispiel die Talente Samstage oder die Talente Sommer-Workshop-Wochen, wo man eine ganze Woche sich einem Interessensthema intensiv widmen kann, mit Experten oder mit Hochschulprofessoren zum Beispiel. Also das raten wir dann auch den Lehrern, dass sie das an die Eltern dann auch, wobei die Eltern wissen diese Dinge, weil in der Steiermark gibt es auch leider gar nicht so viele Angebote und Eltern ist das alles auch sehr bekannt. Aber Lehrpersonen kann man das schon empfehlen oder dass sie auch so Talente oder Atelierunterricht einmal anbieten an der eigenen Schule oder dass man überhaupt am Schulstandort auch Begabtenförderung durchführen kann und soll eigentlich.
Ja, und auch eben das Pull-Out-Programm, das du vorhin erwähnt hast, dass man eben teilweise in einer höheren Schule, Schulstufe nur in einzelnen Fächern schon mitmachen kann. Oder Drehtürmodell, du auch erzählt hast, man kann sich mit einem Thema eigentlich beschäftigen, das einen besonders interessiert, genau. Den Bereich mal erkunden, ja, ob man hier talentiert ist, begabt ist. Ja, das sind jetzt sehr, sehr viele Impulse. Gibt es etwas, was dir jetzt noch wichtig ist, diesbezüglich an Lehrpersonen, Eltern, Zuhörer, Zuhörerinnen zu vermitteln?
Ja, also es ist ein bisschen ein Randthema leider. Also es wird immer so, man glaubt immer, es gibt so so wenige, also 1-2% oder jetzt sind es 10%, die irgendwie hochbefähigt oder gut begabt oder besonders begabt sind. Aber es ist eigentlich ein Querschnittsthema. Es sollte eigentlich in der Schule ständig im Fokus sein, dass ich Kinder in ihren Begabungen erkenne und fördere. Und das wäre mir schon ein wichtiger Impuls auch hinzuschauen, weil oft erkennt man Kinder schlecht, wenn man nicht auch Angebote gibt, die ein bisschen weg vom Lehrplan gehen oder vom Lehrstoff, vom Erforderlichen, weil manche Begabungen sind halt nicht so einfach zu erkennen. Man muss jetzt erst einmal ein Angebot geben, auch in der Schule. Und das nächste ist, sehr viele Beratungen bei uns landen, weil man denkt, das sind auch pädagogische Themen, Unterrichtsgestaltung. Also ich würde mir wünschen, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo auch Lehrerinnen sich hinwenden können, damit sie sich beraten lassen können, auch wie sie den Unterricht gestalten können. Also es gibt zwar Fortbildungsangebote, aber sowas wie ein Coaching oder wirklich eine Beratung für Pädagoginnen, das wäre sehr schön. Es gibt in Hamburg, denke ich, und in Wien auch so ein Beratungszentrum oder eine Beratungsstelle für Begabungs- und Begabtenförderung. Das würde ich mir auch wünschen, dass es das bei uns gibt.
Das ist ein wunderbarer Wunsch, dem schließe ich mich an. Ja, vielen herzlichen Dank, Tatjana Spörk, für das Gespräch. Sehr, sehr spannende Einblicke.
Sehr gerne. Danke auch.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, Katharina Heißenberger-Leofer, verabschiede mich von Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Folge von PSD Begabt.
Radio IGL, das Campusradio
an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
Live auf Radio IGL.at.